Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur 85. Folge des Podcasts des Deutschen Notarinstituts aus Würzburg. Mein Name ist Andreas Bernhard. Ich bin Geschäftsführer hier im Institut und mein Co-Host, lieber Jonas, bis heute einmal mehr du. Schön, dass du mit dabei bist.
Hallo.
Jonas Siegel-Dürr, Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, bekannt aus einigen vorhergehenden Folgen, festangestellter Volljurist hier im Deutschen Notarinstitut, eingesetzt im Referat für Immobilienrecht. Wir haben ein Gutachten rausgesucht, das so ganz kurz vor Weihnachten nochmal so richtig das Blut in Wallung und die Zornesader zum Schwellen bringt bei dem einen oder anderen. Es geht nämlich um Paragraph 577 BGB, das Mietervorkaufsrecht, und da eine besondere Konstellation, die wir uns vornehmen wollen. Das Blut zur Wallung und die Zornesader schwillt vor allen Dingen bei dem einen oder anderen Mitarbeiter im Institut, wenn wir dazu die noch mal abgedrehtere und noch mal irgendwie detailreichere Frage bekommen, Konstellation vorgelegt bekommen, ob da ein Mietervorkaufsrecht besteht oder nicht. Die Kommentierungen zu 577 BGB, die gehen auch über unendliche Randnummern. Also es gibt da quasi nichts, was es nicht gibt. Der Fall entstammt dem D&I-Report mit der Nummer 23 aus 2021. Also wir haben uns einen etwas älteren Fall vorgenommen. Verfasst hat das Gutachten an der Stelle. Allerbeste Grüße, unser lieber Kollege Wendelin Meyer, mittlerweile Notar in Ludwigsburg. Es geht um Folgendes. Wir haben ein vermietetes Mehrfamilienhaus, also wir stellen uns vor, ein Haus mit 6 Wohnungen, und auf dem Grundstück stehen zusätzlich auch 6 Garagen. Diese 6 Garagen sind alle baugleich. Und der Eigentümer dieser Immobilie hat nun Mietverträge abgeschlossen, und zwar jeweils Mietverträge in der Weise, dass er zu jeder Wohnung auch eine Garage vermietet. Wir haben also einen Mieter, wir nennen ihn A, und der Mieter A, der mietet jetzt die Wohnung A und der mietet auch die Garage A. Und es gibt daneben also auch einen Mieter B, der mietet die Wohnung B und die Garage B und so weiter und so fort. Und jetzt wird also diese Immobilie, dieses Grundstück nach WEG aufgeteilt. Und zwar so, dass an den Wohnungen Wohnungseigentum begründet wird und an den Garagen auch Teileigentum. Und nach ist dann also geplant, dass der Eigentümer diese Wohnungen und die Garagen verkauft. Allerdings, und jetzt kommt's, er plant, diese Wohnungen zu verkaufen an Kapitalanleger, und zwar gewissermaßen über Kreuz. Also er verkauft jetzt Pakete wie folgt. Er verkauft die Wohnung A gemeinsam mit der Garage B und die Wohnung B gemeinsam mit der Garage A. So hat er sich das vorgestellt, so ist es für ihn vielleicht wirtschaftlich sinnvoller. Jedenfalls ist das der Sachverhalt, mit dem wir uns befassen. Wir haben also, wenn man es jetzt mal versucht, ein bisschen rechtstechnisch präziser auszudrücken, möglicherweise eine fehlende Kongruenz dessen, was gemietet wird, und zu dem, was verkauft wird. Also mieten tut der A hier die Wohnung A und die Garage A, und verkauft wird aber jetzt die Wohnung A und die Garage B an einen Erwerber. Und die Fragen, die sich jetzt hier zu stellen sind, wie wirkt sich denn diese fehlende Kongruenz auf unser Mietervorkaufsrecht aus? Also kann jetzt unser Mieter A, an den diese Wohnung, die jetzt verkauft werden soll, eben vermietet ist, bei Ausübung seines Vorkaufsrechts dann auch diese Garage B, die er jetzt gar nicht mietet, miterwerben? Und hilfsweise, also wenn das sozusagen nicht gehen würde, kann er dann vielleicht die Mitveräußerung seiner Garage, das heißt die Garage A, dann eben verlangen, sodass sich dann sein Mietervorkaufsrecht gegebenenfalls auch auf diese Garage A erstrecken würde. Gegenfrage, was ist mit dem Mieter B? Also hat der Mieter B, der jetzt die Garage mietet, die Garage B, die verkauft werden soll, ein Vorkaufsrecht an seiner Garage? Kann der also sagen, ich will die Garage kaufen, also wird hier die Garage verkauft zu meiner Wohnung? Und die letzte Frage, die der Notar noch an uns gerichtet hat, das finde ich eigentlich besonders lustig, wenn jetzt beide Fragen mit Ja zu beantworten sind, welcher Mieter kann dann die Garage kaufen? Also wer kriegt die Garage? Eigentlich ein netter Folgentitel, vielleicht nehmen wir den dann auch. Wer bekommt die Garage? Ja, und die Frage lag uns vor, wir haben es damals begutachtet. Das Gutachten ist nach wie vor aktuell, also den Aktualitätscheck haben wir natürlich vorher durchgeführt. Es gibt zu einzelnen Aspekten BGH-Entscheidungen, es gibt sehr viel Literatur dazu, aber genau zu dieser Konstellation wird man dann eben doch nur hier in unserem D&I-Report fündig. Ich muss ein kleines bisschen, man sagt, Foreshadowing betreiben auf diese Aufnahme oder auf die Ausführungen, die wir jetzt machen. Wir werden zwischendurch verschiedene Fallgruppen bilden und uns für diese Fallgruppen dann jeweils die Auswirkungen auf das Mietervorkaufsrecht ansehen. Wir versuchen dann immer wieder zu unterbrechen und den Sachverhalt nochmal zu wiederholen. Also welcher Fall liegt jetzt konkret dieser Folge und diesem Gutachten zugrunde und welchen Fall gucken wir uns jetzt hier an? Also ein kleines bisschen Gehirnjogging und Mitdenken, wer jetzt nochmal Mieter A und Garage B waren, Da wird man hier wohl nicht umhinkommen. Aber, liebe Hörerinnen und Hörer, es ist ja bald Weihnachten. Da haben wir dann vielleicht die Gelegenheit für ein bisschen geistige Erholung im Anschluss. Jonas, steig mal ein. Wir müssen, damit diese ganzen Überlegungen Sinn ergeben und aufgehen, eine Prämisse am Anfang festhalten, von der wir auf mietrechtlicher Ebene ausgehen. Welche wäre das?
Diese Prämisse ist, dass wir einen einheitlichen Mietvertrag haben, der vorliegt. Also, dass eine Wohnung und die Wohnung und die Garage zusammen in einem gemeinsamen Mietvertrag vermietet werden.
Okay, also wir haben nicht das, was jetzt mir schon mal passiert ist, drei Verträge, Mietvertrag über die Wohnung, Mietvertrag über den Stellplatz und Leihvertrag über die Einbauküche, ja? Sondern wir haben sozusagen nur einen Mietvertrag und in diesem Mietvertrag wird also vermietet die Wohnung und die Garage zusammen en bloc.
Ja. Genau, okay. Wenn es nämlich getrennt wäre, hätten wir ja, und da sind wir schon bei der Norm, die hier im Zentrum des Gutachtens steht, dem 577, der setzt ja auch von seinem Telos voraus, dass ich vermietete Wohnräume habe.
Ja, also das ist der Sinn des Ganzen, dieser Fall soll geschützt werden, sagt auch der Wortlaut, ich lese einmal vor, Paragraph 577, Vorkaufsrecht des Mieters, da heißt es in Absatz 1, Satz 1, werden vermietete Wohnräume, an denen nach der Überlassung an den Mieter Wohnungseigentum begründet worden ist oder begründet werden soll, an einen Dritten verkauft, so ist der Mieter zum Vorkauf berechtigt. Satz 2. Dies gilt nicht, wenn der Vermieter die Wohnräume an einen Familienangehörigen oder an einen Angehörigen seines Haushalts verkauft. Satz 3. Soweit sich nicht aus den nachfolgenden Absätzen etwas anderes ergibt, finden auf das Vorkaufsrecht die Vorschriften über den Vorkauf Anwendung. Also hier wird eben nach vorne verwiesen in den Abschnitt über das Vorkaufsrecht. Da haben wir dann nachher auch noch die ein oder andere Norm, die wir uns da anschauen werden. Aber so zumindest der Wortlaut des 577 Absatz 1, vermietete Wohnräume. Und wenn wir jetzt zwei separate Mietverträge hätten, zwei separate Mietverhältnisse, also auch tatsächlich Rechtsverhältnisse, dann wäre es klar, dass diese Garagen außen vor wären. An denen bestünde dann schon im Ausgangspunkt gar kein Vorkaufsrecht bestehen. Vielleicht kann man an der Stelle nochmal eine Sache auch zu Ende denken, wenn wir so einen einheitlichen Mietvertrag haben. Und nehmen wir mal an, der Mieter A, der will jetzt das Vorkaufsrecht gar nicht ausüben, sondern der sagt jetzt, mir passt das eigentlich, ich bin ja geschützt, ich habe ja diesen Mietvertrag und jetzt verkauft der Eigentümer die Wohnung A und da gibt es dann eben einen neuen Eigentümer. Dann hat ja plötzlich dieser Mieter A auf der Vermieterseite zwei Personen, mit denen er sich auseinandersetzen muss. Nämlich einmal, kann man jetzt denken, hinsichtlich der Garage ja noch den alten Eigentümer und hinsichtlich der Wohnung den neuen Eigentümer. Und zu der Frage, was da eigentlich passiert, wenn wir so ein Auseinanderfallen auf Vermieterseite haben, gibt es eine BGH-Entscheidung aus 2005, NJW 2005, Seite 3781. Da würde ich nur einmal den ersten Leitsatz vorlesen, aus dem geht schon sehr viel hervor. Da heißt es, der über eine Wohnung und eine Garage geschlossene einheitliche Mietvertrag wird durch die Veräußerung der Wohnung und der Garage an verschiedene Erwerber nicht in mehrere Mietverhältnisse aufgespalten. Vielmehr treten die Erwerber in den einheitlichen Mietvertrag ein. Ihr Verhältnis bestimmt sich nach den Regelungen über die Bruchteilsgemeinschaft. Das heißt, wenn der jetzt sein Vorkaufsrecht nicht ausüben würde und wir nur in diesen allgemeinen Grundsätzen wären, Kauf bricht nicht Miete, die Mietverhältnisse laufen fort, dann hat nur der Mieter weiterhin eben seinen einheitlichen Mietvertrag, weiterhin einheitlich über Wohnung und Garage und auf der Vermieterseite haben wir dann eben den Erwerber und den Veräußerer, die sich dann eben da im Innenverhältnis nach den Regelungen über die Bruchteilsgemeinschaft miteinander befassen müssen. Aber es würde sozusagen auch dann keine Trennung dieses Mietvertrages irgendwie erfolgen, sondern es bleibt bei der Einheitlichkeit. Aber wir sind ja nicht in der Konstellation, was passiert, wenn kein Vorkaufsrecht ausgeübt wird, sondern wir sind ja in der bedauerlichen Situation sozusagen, dass eben Vorkaufsrechte ausgeübt werden sollen. Bedauerlich natürlich nicht im Hinblick auf das Ergebnis, sondern im Hinblick auf die Komplexität der Rechtsfragen, die sich dann da stellen. Ich habe es ja schon angedeutet, wir müssen verschiedene Fallgruppen bilden. Jonas, also nicht, führ uns da mal hin.
Ja, wir sind bei der ersten Fallgruppe, die ganz einfach und ganz schnell geht, nämlich anders als du am Anfang jetzt hier dargestellt hast, werden jetzt hier nicht Wohnung A und Garage B zusammen verkauft, sondern tatsächlich eine komplette Kongruenz von Mietvertragsgegenstand und Kaufgegenstand. Wohnung A und Garage A werden verkauft. Und wie gesagt, ganz einfach, dann erstreckt sich das Mietervorkaufsrecht in diesem Fall, das ist auch nicht umstritten, einfach auf beide, sowohl als die Wohnung als auch die Garage.
Dann ist diese Garage gewissermaßen so ein Nebenraum zu dieser Wohnung oder so eine Nebengebäudlichkeit zu dieser Wohnung, die dann mitveräußert wird und das Vorkaufsrecht des Mieters, das gesetzliche Vorkaufsrecht des Mieters, das sich eigentlich nur auf die Wohnung erstreckt, zumindest nach dem Wortlaut des 577 Absatz 1, erstreckt sich dann eben auch auf die Garage. Das heißt, wenn der Eigentümer Wohnung A und Garage A an den Investor verkaufen würde, dann könnte der Mieter eben völlig unproblematisch sagen, ich mache von meinem Vorkaufsrechtsgebrauch, ich kaufe Wohnung mit Garage. Also so, wie es auch dann eben in dem Kaufvertrag zusammen verkauft wird. Ja. Wir haben hier ja ganz allgemein, das können wir vielleicht an der Stelle noch einschieben, so ein bisschen den Konflikt oder auch die Unsicherheit, wenn man sich dann vorstellen würde, sowas geht mal zu Gericht, dass wir auf der einen Seite natürlich versuchen, mit Mitteln der Dogmatik hier zu ganz klaren Ergebnissen für die einzelnen Fallgruppen zu kommen und gleichzeitig halt im Hinterkopf behalten müssen, dass wir hier diesen Aspekt des sozialen Mieterschutzes haben, der dem Ganzen, der das Ganze irgendwie durchdrängt und der dem Ganzen innewohnt, der das Ganze motiviert hat. Und das natürlich im Einzelfall mal dazu führen kann, dass man sagt, naja, vor diesem Zweck ist vielleicht dann doch nicht unbedingt die dogmatisch jetzt im Einzelfall vielleicht stringentere Lösung, die wir erwarten würden von einem Gericht, sondern eben diejenige, die eben dem Telos des Gesetzes hier noch mehr zur Geltung verhilft, also dann eben zum Mieterschutz. Und das muss man eben jetzt immer so ein bisschen mitbedenken bei diesen Konstellationen, die wir hier haben. Das Ergebnis mag dann vielleicht am Ende dem Wortlaut nach ganz genau passen, aber würde dann eben diesen Mieterschutzgedanken widersprechen und dann weiß man eben nicht so genau, kann man schlecht prognostizieren, wie ein Gericht es jetzt entscheiden wird. Also das war jetzt die einfachste Fallgruppe. Wir haben totale Kongruenz. Also es wird beides miteinander verkauft. Und was ist die zweite Fallgruppe, die wir uns anschauen?
Jetzt starten wir mit der Inkongruenz und zwar auch nochmal ein bisschen anders, als du am Anfang geschildert hast, aber das ist dann für das Verständnis wichtig, zu sagen, okay, einheitlicher Mietvertrag über Wohnung A, Garage A. Es wird jetzt aber, und sei es nur zeitlich gestaffelt, erstmal nur die Wohnung A verkauft und die Garage verbleibt einfach noch im Eigentum des Vermieters. Wir gehen jetzt auch davon aus, dass Eigentümer und Vermieter Personen identisch sind, um es nicht noch komplizierter zu machen.
Ja, um Gottes Willen, ja, okay. Verstehe. Also wir hätten sozusagen jetzt die Variante, der Eigentümer teilt auf. Also er hat dann zwei rechtliche Einheiten vor sich. Einmal das Wohnungseigentum an der Wohnung und das Teileigentum an der Garage. Und der Mietvertrag bleibt ja von dieser WEG-Teilung erstmal unberührt. Das bleibt ein einheitlicher Mietvertrag. Der Mieter mietet Wohnung und Garage sozusagen gemeinsam. Und jetzt verkauft der Vermieter aber nur die Wohnung und nicht die Garage. Und der Mieter sagt, ja, jetzt mache ich mein Vorkaufsrecht geltend. Und dann ist die große Frage, kriegt er die Garage oder kriegt er sie nicht?
Wie sieht's aus? Ja, als Ausgangspunkt müssen wir da nehmen, dass, was du ja vorhin gesagt hast, was hier betrachtet werden muss, ist der Gegenstand des Kaufvertrags. Mhm. Der ist jetzt hier tatsächlich ja nur die Wohnung. Das heißt, in der Hinsicht haben wir natürlich kein Problem, dass sich das Vorkaufsrecht auf jeden Fall auf die Wohnung erstreckt.
Also die Wohnung kriegt er auf jeden Fall, immerhin.
Ja. Ja. Mhm. Die Garage selbst ist aber nicht Gegenstand des Kaufvertrags, sodass hier eigentlich auch erstmal kein Aspekt dafür spricht, das Vorkaufsrecht auf dieser Garage mit zu erstrecken, weil ja da gar kein Vorkaufsfall in dem Sinne gegeben ist, weil der Eigentümer sich ja gar nicht dazu entschlossen hat, diese Garage zu verkaufen. Ein Vorkaufsrecht, wie der Name schon sagt, gibt mir immer nur das Recht, wenn der Eigentümer sich entscheidet zu verkaufen, dann zu sagen, nee, ich will es aber.
Ja, verstehe. Und also das soll ja nicht sozusagen Anlass sein, dass ich von dem Eigentümer jetzt was kaufen kann, was der gar nicht verkaufen wollte.
Genau.
Das ist ja dem Wesen eines Vorkaufsrechts an sich fremd. Wir haben jetzt trotzdem Literaturstimmen, die sagen, und da wird dann, also immer gefährlich, wenn auf 242 BGB rekurriert wird, aber da kommt jetzt eben wieder dieser Gedanke des Mieterschutzes oder dieser Mieterfreundlichkeit der Regelung durch, dass wir da eine gewisse Verpflichtung auf Vermieter- bzw. Verkäuferseite haben, dem Mieter auch zu einer Garage zu verhelfen. Und da gibt es jetzt natürlich verschiedene Varianten, wie man das konstruieren kann. Die eine, die ich eigentlich total irre finde, ist, dass man sagt, der Mieter hat einen Anspruch gegen den Vermieter bzw. den Eigentümer auf eine bestimmte Art der WEG-Aufteilung. So nach dem Motto, der darf gar nicht diese Garage separat als Teileigentumseinheit erschaffen oder gestalten, sondern die muss sachenrechtlich mit der Wohnung verbunden bleiben, damit er das gar nicht sozusagen separat übertragen kann. Also das ist ja so eine These, die vertreten wird. Das ist ja schon irgendwie, also ich fand schon beim Durchlesen sportlich. Ja.
Sportlich ist da ein sehr gutes Wort für, ja. Da sieht man ja auch daran, dass es dogmatisch eigentlich an einer ganz anderen Stelle ansetzt. Es geht gar nicht mehr um den Verkauf, sondern man setzt schon eine Ebene früher
davor an.
Okay. Genau, davor an, nämlich bei der Aufteilung selbst, um zu sagen, also wir möchten eigentlich das Mietervorkaufsrecht insofern teleologisch so ausweiten, dass es gar kein Vorkaufsrecht mehr ist, sondern quasi ein Anspruch darauf, dass mir auch überhaupt der Gegenstand erstmal insofern verschafft wird, dass die Aufteilung entsprechend vorgenommen wird, dass halt
damit ich später dann identisch mein Vorkaufsrecht ausüben kann oder kongruent mein Vorkaufsrecht ausüben kann, so und muss man es vielleicht sagen.
Selbst wenn man es nicht auf die Aufteilung beziehen würde, weil ja hier eigentlich die auch wohnungseigentumsrechtlich die Einheiten getrennt bleiben soll, eine Wohnungseigentumseinheit und eine Teileigentumseinheit, würde man es ja dann in zumindest so sehen, dass man den Vermieter oder den Eigentümer dazu verpflichtet, diese Sachen auch gemeinsam zu verkaufen.
Das wäre dann die zweite Variante, dass man gar nicht sagt, ich habe diesen Anspruch schon auf Ebene der WEG-Teile, sondern dann erst nachgelagert dahingehend, dass man sagt, nee, das ist jetzt irgendwie missbräuchlich, dass du jetzt hier nur die Wohnung verkaufst, sondern wenn du schon die Wohnung verkaufst, dann musst du auch die Garage mitverkaufen, weil ich habe einen einheitlichen Mietvertrag. Und wenn du nur die Wohnung verkaufst, kann ich ja nur die Wohnung kaufen und ich will gefälligst auch die Garage kaufen. Also das wäre sozusagen das Argument, das man dann da dafür finden kann. Gibt es für beides Fundstellen. Wir sehen es auch in diesem Gutachten, ich finde die Argumente auch überzeugend, sonst würde ich auch nicht sagen. Wir sehen es ein bisschen anders. Also wir sagen, das greift zu sehr ein in die Sphäre des Eigentümers, da solche so weitgehende Pflichten von ihm zu verlangen, darüber zu entscheiden, was er verkaufen will oder wie er aufteilen will.
Richtig, und da muss man ja auch sich nochmal den Telos des 577, den wir hier schon mehrfach als Argument herangezogen haben, ohne ihn nochmal wirklich auf ihn einzugehen, nochmal betrachten und auch seine Grenzen erkennen. Der Telos ist ja gerade die Verdrängung des Mieters aus Wohnraum, insbesondere dadurch, dass sich durch die Aufteilung und dann die Veräußerung die Möglichkeit des Eigenbedarfs insofern vervielfältigt, als dass jetzt bei einem Mehrparteienhaus nicht mehr ein Eigentümer dasteht und sagt, er könnte Eigenbedarf geltend machen, sondern für jede einzelne Wohnung ein neuer Erwerber mit neuen Eigenbedarfsmöglichkeiten, wenn man so will, dahinter steht. Und diese Verdrängung aus Wohnraum ist jetzt für die Garage. Kein Wohnraum. Natürlich ist eine Garage wichtig, aber in diesem Aspekt hier noch so weit zu gehen, wenn der Vermieter gar nicht die Garage verkaufen will, wäre dann doch sehr weitgehend.
Also hier würden wir jetzt gewissermaßen dem dogmatischen Argument den Vorzug geben und würden sagen, also auch natürlich mit diesem, also unter Berücksichtigung dieses Telos, der sich jetzt aus der Norm selber ergibt, dass man sagt, da geht es ja um Wohnräume, die vermietet werden, das soll natürlich geschützt werden, das soll umfasst sein. Seine Wohnung könnte er natürlich in dem Moment auch kaufen. Aber bei der Garage wäre es dann eben so, und das wäre dann auch die logische Konsequenz, wenn der Vermieter die Garage zurückbehält und die Garage 2 Jahre später an jemand anderen verkauft, dann ist die Garage weg. Also dann gibt es natürlich noch weiterhin 566 BGB, das heißt, der Mietvertrag über diese Garage bleibt bestehen, aber ich habe dann wahrscheinlich auch keinen einheitlichen Mietvertrag mehr über Wohnung und Garage, weil ich dann ja auf Seite des, also hinsichtlich der Wohnung eine gewisse Konfusion habe, weil da bin ich ja dann selber Eigentümer und werde dann nicht an mich selber vermieten. Das heißt, in der Wohnung wohne ich dann, weil ich Eigentümer bin. Die Garage kann ich noch mieten, aber den Mietvertrag über die Garage kann man dann möglicherweise ja auch vereinfacht kündigen. Also das sind dann so Folgefragen, die sich dann daraus geben. Aber das zeigt schon, wenn man dieser Ansicht folgt, dass es hinsichtlich der Trennung von Wohnung und Garage auch bei einheitlichen Mietverhältnissen in dieser Konstellation schon Gestaltungspotenzial gibt. Wenn man sich jetzt wieder den 577 anguckt, kann man sagen, aus welcher Richtung guckt man sich den an? Maximaler Mieterschutz? Da wird man sagen, ist ja voll gemein, wir nehmen die Garage weg. Auf der anderen Seite, wenn wir sagen, naja, was wird hier bezweckt, der soll halt seine Wohnung behalten können und sagen, ja, das Ziel ist erreicht, weil seine Wohnung hat er. Ne?
Richtig.
Also das ist das, das zeigt schon mal so ein bisschen so einen Aspekt auf, der dann auch später für unseren Fall, den wir ja noch behandeln werden, dann interessant wird. Also wir haben jetzt zwei Fallgruppen uns angeguckt. Die erste Fallgruppe war, es wird ganz kongruent verkauft und vermietet, das ist einfach. Wir haben die zweite Fallgruppe angeguckt, es wird vermietet und dann wird aber weniger verkauft, als vermietet wird. Und es stellt sich die Frage, ob der vorkaufsberechtigte Mieter der Wohnung auch die Garage, die gar nicht verkauft wird, jetzt mit vorkaufen kann nach seinem Vorkaufsrecht. Und jetzt schauen wir uns die dritte Fallgruppe an. Da wird es jetzt ein bisschen verdreht, da wird es jetzt dann kompliziert, bevor wir dann bei der vierten Fallgruppe wieder zu unserem Fall zurückkommen, den wir am Anfang geschildert haben. Die vierte Fallgruppe, da geht es jetzt um folgende Konstellation. Es wird eine Wohnung vermietet und verkauft wird dann auch diese Wohnung und eine Garage, aber eben die Garage, die vorher nicht gemietet wurde.
Richtig.
Also eine andere Garage. Also nicht, also genau, es wird hier gar keine Garage gemietet, sondern wir haben im Ausgangspunkt nur einen Mietvertrag über eine Wohnung und jetzt verkauft der Eigentümer, / Vermieter, diese Wohnung gemeinsam mit einer Garage. Das ist die Fallgruppe, die wir uns jetzt anschauen. Ja.
Ohne dass der Mieter genau eine Garage hat.
Genau, der Mieter hat keine Garage, sondern der Mieter hätte sich damals anders als ich sozusagen dafür entschieden, nur den Mietvertrag über die Wohnung und die Leihe über die Küche, aber nicht den Mietvertrag über die Garage zu unterschreiben. Und jetzt wird aber dann sozusagen diese Wohnung verkauft, zusammen mit einer Garage, die aber der Mieter der Wohnung nicht gemietet hat. Das ist die Konstellation ist jetzt auch tricky. Also da wird es nochmal ein bisschen verdreht. Ja, Jonas, das ist das Schöne. Ja, das musst du machen.
Weil wir vor allen Dingen auch noch zwei Unterkonstellationen bilden können. Nämlich, je nachdem, wie sich der teilende Eigentümer entscheidet, wohnungseigentumsrechtlich vorzugehen. Mhm. Und da fangen wir mit dem Fall an, den wir jetzt die ganze Zeit schon denken. Nämlich, Wohnung und Garage bilden separate Einheiten im wohnungseigentumsrechtlichen Sinn. Also eine Wohnungseigentumseinheit und eine Teileigentumseinheit.
Okay, das ist sozusagen die erste Konstellation. Also wir stellen uns vor, wir haben den Eigentümer, der teilt es auf, macht halt für jede Garage eine Teileigentumseinheit, für jede Wohnung eine Wohnungseigentumseinheit. Und ich hatte den Fall, eine der Wohnungen ist vermietet an einen Mieter. Dieser Mieter hat keine Garage gemietet und jetzt verkauft er dessen Wohnung und eine Garage.
Und da kommt man eigentlich gut mit den allgemeinen Regeln des Vorkaufsrechts zu Rande. Du hattest ja vorhin im 577 Absatz 1 Satz 3 wird ja auch auf die allgemeinen Regelungen verwiesen, soweit nicht beim Mietervorkaufsrecht etwas Abweichendes geregelt ist. Und da ist die Norm des 467 jetzt hier vielleicht hilfreich, die du dann gerne mal vorlesen kannst.
Ich walte meines Amtes, Paragraph 467 BGB. Gesamtpreis hat der Dritte den Gegenstand, auf den sich das Vorkaufsrecht bezieht, mit anderen Gegenständen zu einem Gesamtpreis gekauft, so hat der Vorkaufsberechtigte einen verhältnismäßigen Teil des Gesamtpreises zu entrichten. Also das mal der Satz 1. Okay, das würde ja bedeuten, wenn der Eigentümer jetzt an den erwerbswilligen Investor diese Wohnung mitsamt einer Garage zu einem Gesamtpreis verkauft, ja, dann könnte der Erwerber trotzdem sein, der vorkaufsberechtigte Mieter trotzdem sein Vorkaufsrecht ausüben und könnte sagen, okay, ich kaufe halt nur die Wohnung. Und die Wohnung kaufe ich zu einem Preis, den wir aus diesem Gesamtpreis irgendwie herausschneiden. Das ist der 467 Satz 1.
Das ist so, ja. Also ich soll quasi nicht dadurch, dass ich etwas mitverkaufe, was nicht Gegenstand des Vorkaufsrechts ist, quasi das Vorkaufsrecht umgehen können, sondern dann sagt man, okay, wie hier in dem Fall das Vorkaufsrecht Gegenstand ist die Wohnung, die vermietet ist. Da verkaufe ich jetzt irgendeinen zusätzlichen Gegenstand. Das könnte ja auch alles andere sein. Hier in dem Fall halt die Garage mit dazu. Und dann kann das Vorkaufsrecht wirklich auch auf diesen Gegenstand, auf den es sich bezieht, ausgeübt.
Also hier verhindert der Paragraph 467 BGB den ersten und einfachsten Taschenspielertrick, dass ich sage, ich umgehe das Vorkaufsrecht dadurch, dass ich den vorkaufsrechtsbelasteten Gegenstand zusammen mit einem anderen Gegenstand zu einem Gesamtpreis verkaufe. Und dann um dann dem Vorkaufsberechtigten sozusagen argumentativ entgegenzuhalten, ja, ich habe ja gar nicht die Wohnung verkauft, sondern ich habe ja hier das Immobilienangebot XY, Wohnung plus Garage, sorglos Leben in der Großstadt verkauft. Das ist ja gar keine Wohnung und deswegen gibt es kein Vorkaufsrecht. Also es funktioniert nicht. Dem schiebt der 467 BGB den Riegel vor. Jetzt haben wir eigentlich noch einen Satz 2. Der ist ganz interessant. Der Verpflichtete kann verlangen, dass der Vorkauf auf alle Sachen erstreckt wird, die nicht ohne Nachteil für ihn getrennt werden können. Das würde jetzt bedeuten, dass der Verpflichtete, das wäre hier der Eigentümer, verlangen kann vom Vorkaufsberechtigten, also hier von unserem Mieter, dass er, wenn er schon sein Vorkaufsrecht ausübt, dann gefälligst auch die Garage mitkaufen möge. Also in der Konsequenz, wenn die Voraussetzungen des 467 vorliegen, also wenn man sagt, es kann jetzt nicht für ihn ohne Nachteil getrennt werden, diese beiden Sachen. Also
das ist völlig richtig, ja. Denn der Nachteil des Eigentümers ist dann häufig so, dass er den zweiten Gegenstand eigenständig nicht mehr zum vollen Wert verkaufen kann. Das ist so im Normalfall die übliche Definition des Nachteils für den Verpflichteten. Und das ist eine Norm, die ja einen Ausgleich zwischen den zwei Parteien sucht. Also grundsätzlich kann man es dem Vorkaufsberechtigten nicht verleiden, dadurch, dass ich mehr verkaufe. Wenn jetzt der Verpflichtete insofern wirtschaftlich dazu gezwungen ist, beides zu verkaufen zusammen, weil er sonst einen wirtschaftlichen Nachteil hat, dann kann man auch vom Vorkaufsberechtigten verlangen, sagen, okay, dann kauf zusammen. Und das wäre jetzt natürlich, da sind wir wieder bei den Wertungsgesichtspunkten, könnte man auch so sehen, dass das jetzt das für den cleveren Eigentümer und Vermieter natürlich wieder eine Möglichkeit wäre, dem Mieter sein Vorkaufsrecht ein wenig zu verleiden. Aha. Indem man sagt, okay, der Mieter hat ja möglicherweise gar kein Interesse an dem Stellplatz. Er hat ja in unserem Fall auch keinen gemietet. Wäre ja ein kleines Indiz dafür. Und dann zu sagen, ja, dann verkaufen wir es zusammen und du musst es aber zusammen kaufen, könnte so ein bisschen das Mietervorkaufsrecht aushöhlen.
Und das umgehen. Ja, und ja auch die finanziellen Möglichkeiten des Mieters überschreiten. Ich meine, dieses Risiko habe ich immer, ne? Ja. Aber indem ich das sozusagen da in so ein Paket packe, also da ist schon ein bisschen Musik drin. Der 467 Satz 2 legt ja allerdings eigentlich die Regel, also legt ja eigentlich schon Maßstäbe fest, wie man es lösen kann. Ja. Das muss man schon sagen. Also wir halten eigentlich es für schlüssig, diese Fälle nur nach 467 Satz 2, Satz 1 zu lösen, oder? Richtig, indem wir dann sagen, das muss man halt subsumieren und gucken, ist das wirklich so ein Nachteil für den, wenn der das jetzt nicht zurückbehält.
Ja. Am Ende des Tages ist der Begriff des Nachteils ja auch einer Wertung zugänglich. Mhm. Und genau in dieser Wertung und in dieser Abwägung kann man dann aus unserer Sicht die Interessen des Vermieters nach der Verwertung und die Interessen des Mieters gut mit einbauen und gut abhandeln, in dem Sinne, dass man da zu richtigen Ergebnissen kommt. Jetzt haben wir bisher über 467 Satz 2 gesprochen und wie du richtig gesagt hast, das ist eine Möglichkeit für den Veräußerer, den Vorkaufsverpflichteten, das zu verlangen. Aber wir haben ja gesagt, vielleicht will der Mieter ja trotzdem die Garage kaufen, aber der Eigentümer will sie vielleicht an den Mieter nicht verkaufen.
Achso, das ist also, immer die andere Konstellation. Genau. Also, dass der Verkäufer gar nicht sagt, das ist jetzt für mich so nachteilig, du musst auch die Garage kaufen, ne? Sondern dass der Verkäufer sagt, nee, prima, hier mein Investor, der kauft auch die einzelne Garage. Und dann der Mieter aber sagt, ja, es ist irgendwie doof, ich hätte jetzt irgendwie doch ganz gerne die Garage gehabt.
Mittlerweile also Frage, hätte ich gerne in der Garage.
Ja, mittlerweile, wie sieht es in der, ich habe in der SKL-Lotterie gewonnen, ich muss mein Cabrio irgendwo abstellen, ja, wo stelle ich es denn hin? Also dann die Frage, ob der Mieter noch in dieser Konstellation die Möglichkeit hat, eine also räumliche Erschreckung, wie auch immer, also eine Erschreckung seines Vorkaufsrechts auch auf diese Garage dann zu erreichen. Und auch da scheint es mir so, gibt es Fundstellen in der Literatur, die sagen, das sei denkbar, oder?
Das genau sei denkbar. Denn ja, das ist dann wiederum vom Zweck des Mieterschutzes und dieser etwas umfassenderen oder des umfassenderen Schutz des Mieters zu sagen, okay, eine Garage ist natürlich auch für, wenn wir jetzt an Ballungsräume denken, teilweise auch ein sehr entscheidender Punkt. Davon etwas getrieben wahrscheinlich zu sagen, okay, wir ermöglichen das. Jetzt sind wir hier aber wieder bei dem Punkt, dass da so ein bisschen die Dogmatik den Strich durch die Rechnung machen dürfte aus unserer Sicht, weil man ja sagen muss, also diese Garage war ja gar nicht mitgemietet, ist also nicht vom Mietvertrag umfasst und dann das Vorkaufsrecht auf etwas zu erstrecken, das nicht vom Mietvertrag umfasst ist, ist ja mit der Idee des Vorkaufsrechts wieder eigentlich gar nicht so vereinbar.
Ja, und genau, das ist das eine. Und hinzu tritt auch noch, dass wir bei dieser Garage dann auch zweifellos keine Wohnräume haben. Ja. Sondern wir wieder dann, wenn wir sagen, da geht es ja um den Schutz von Wohnraum, wird das eigentlich nicht brauchen. Aber es ist dann noch, wenn man sich die Kommentierungen so anschaut, also der Staudinger sagt das eine, der Münchner Kommentar sagt das andere. Wir sind jetzt hier eher auf der Seite vom Münchner Kommentar, aber es lohnt sich gerade bei den Detailfragen zu 577 BGB durchaus, also mehrere Großkommentare anzugucken, um sich einen Überblick dazu zu verschaffen, was hier umstritten ist und welche Ansichten hier vertreten werden. Manchmal lassen sich ja dann auch in unserer Recherchenpraxis gar keine herrschenden Meinungen so einfach rausbilden. Das ist einfach dann heillos umstritten und man weiß gar nicht so genau, was kann man denn jetzt eigentlich mit Sicherheit empfehlen. Also das war jetzt die dritte Fallgruppe, Variante 1. Nochmal zur Wiederholung, die dritte Fallgruppe ist die, wir haben einen Mieter, der hat nur eine Wohnung gemietet und der Vermieter verkauft jetzt diese Wohnung im Paket mit einer Garage. Und jetzt kommen wir zur zweiten Variante. Bei der zweiten Variante ist es so, dass diese Wohnung und die Garage zusammen eine Sondereigentumseinheit bilden, dass also wohnungseigentumsrechtlich hier nicht separat Teileigentum für diese Garage geschaffen wurde, sondern man hat das eben zusammengefasst, was wohnungseigentumsrechtlich, das wollen wir jetzt an der Stelle ja nicht vertiefen, aber ja, geht. Und jetzt ist dann die Frage, ob wir in der Konstellation zu anderen Ergebnissen kommen oder was dann passiert. Weil dann habe ich ja sachenrechtlich zwei Gegenstände. Dann wird es ja unter Umständen schwierig, die Garage jemand anderem zu übereignen als die Wohnung.
Richtig, weil jetzt passt ja auch der 467 BGB gar nicht mehr so richtig, zumindest vom direkten Anwendungsbereich, weil wir hier gerade kein Paket mehr haben. Sondern
genau, da wurde ja nicht ein Gegenstand mit einem anderen Gegenstand zusammenverkauft. Also in der realen Welt natürlich schon, aber rechtlich haben wir hier ja nur einen Gegenstand, nämlich dieses Wohnungseigentum verbunden mit der Wohnung Nummer 1 und der Garage Nummer 1. Ja.
Und dann fallen im Endeffekt drei Möglichkeiten, die wir in Teilen auch schon besprochen haben, so ins Bild. Und zwar Anspruch 1, man sagt wieder, okay, das passt nicht wirklich, wir zwingen den Eigentümer, das anders aufzuteilen. Da haben wir jetzt schon drüber gesprochen, aus unserer Ansicht zu großer Eingriff dann auch in die, und auch insofern etwas unnötiger Eingriff eigentlich in die Rechte des Eigentümers mit seinem Eigentum.
Also wäre wieder dieser vorgelagerte Anspruch aus irgendwoher, ja, aus dem Vorkaufsrecht oder aus diesem gesetzlichen Verhältnis gegen den Eigentümer zu sagen, du darfst nicht so aufteilen. Also dann wirklich dieser Anspruch gerichtet auf eine bestimmte Aufteilung nach WEG. Die zweite Möglichkeit damit umzugehen wäre welche?
Die zweite wäre zu sagen, es gibt kein Vorkaufsrecht mit der Begründung hier Titel des Gutachtens, Inkongruenz von Gegenstand von Miete, die ja quasi dann für mein Vorkaufsrecht erstmal der entscheidende Punkt sind und Verkauf.
Okay, also dann wäre die Idee, wäre dann sozusagen, naja, dein Mietervorkaufsrecht, dein gesetzliches Mietervorkaufsrecht bezieht sich halt auf eine Wohnung.
Mhm.
Hier wird halt keine Wohnung verkauft, sondern hier wird halt sachenrechtlich eine Kombination aus Wohnung und Garage verkauft. Das ist keine Wohnung. Deswegen hast du auch kein Vorkaufsrecht. Das wäre natürlich jetzt die mieterunfreundlichste Variante, wenn man es so will. Und deswegen, glaube ich, lehnen wir es ja auch ab und wird es auch in der Literatur dann an den Stellen, die sich damit befassen, abgelehnt, oder? Also das
ja, der,
wäre jetzt zwar dogmatisch dann vielleicht wieder vertretbar, dass man sagt, hier wird halt einfach was anderes verkauft. So nach dem Motto, wenn du ein Vorkaufsrecht an der Wohnung hast und ich verkaufe aber irgendwie einen Teil vom Grundstück, dann hast du halt einfach kein Vorkaufsrecht.
Ja.
Aber das halten wir jetzt nicht für überzeugend. Also in der Stelle wird man dann wohl dem Mieter Schutz den Vorrang geben müssen und sagen, da besteht schon ein Vorkaufsrecht.
Ja, weil man auch sagen muss, dann wäre die Möglichkeit der Umgehung dieses Vorkaufsrechts natürlich sehr einfach, indem man einfach irgendeinen Raum, der nicht mitvermietet ist, der Einheit zu, also die mit aufteilt, hier zum Beispiel die Garage und
das,
dann sagt klar,
mitverkauft. Das wäre für den böswilligen Vermieter, Eigentümer wäre das natürlich toll. Ne? Dann macht er da irgendwie 6 Räume im Speicher, die nicht mitvermietet sind und sagt dann, also hier, wir machen jetzt zu jeder Wohnung, wird jetzt dann also wohnungseigentumsrechtlich auch noch so ein kleines Kabuff da auf dem Speicher geschlagen und dann habe ich so den Gegenstand so umgestaltet, dass oder das Recht so umgestaltet, dass hier kein Vorkaufsrecht mehr besteht. Also das glaube ich, kann man abhaken. Ne? Wird vertreten, aber das ist hier nicht sinnvoll zu Ende gedacht. Und dann haben wir noch die dritte Variante, wie man damit umgeht, die halten wir auch am überzeugendsten und das wäre welche?
Das wäre die Option, auf die Wohnung als Hauptgegenstand abzustellen und die Garage hier, auch wenn es eine wohnungseigentumsrechtliche Einheit darstellt, als Nebenräume zu qualifizieren und daraufhin das Vorkaufsrecht auf die Nebenräume zu erstrecken. Das ist dann auch so ein bisschen wie der 467-2 mit Verlangen. Also man sagt, okay, das ist jetzt eine gemeinsam verkaufte Sache. Davon ist aber der Hauptteil die Wohnung und auch der wirtschaftliche Hauptteil wahrscheinlich die Wohnung. Und das ist jetzt wiederum das, worauf das Mietervorkaufsrecht Anwendung findet, was das Mietervorkaufsrecht schützen will oder die Möglichkeit zum Erwerb bieten will. Und dann sagt man, erstreckt man das halt auf die Garage mit, die halt hier mit.
Also das wäre dann sozusagen eine vom Vermieter-Eigentümer vorgenommene Teilung, die sich im Ergebnis dann recht Mietervorkaufsrecht freundlich auswirkt, weil in dem Fall würde sich dann eben sein Vorkaufsrecht nicht nur auf die, also räumlich nicht nur auf die Wohnung beziehen, sondern auch auf die Garage, die dann eben rechtlich mit der Wohnung zu einer Wohnungseigentumseinheit verbunden ist. Also in dem Fall dann gutes Ergebnis für den Mieter, der seinen SKL-Gewinn Cabrio irgendwo unterstellen muss, weil der kriegt dann die Garage. Und dogmatisch kann man es eben so ein bisschen damit vergleichen, dass wir halt, also erstens mal hat der Vermieter, Eigentümer ja diese Aufteilung nach WEG selber in der Hand, wie er es machen will. Und nach dieser Wertung des 467 Satz 2 BGB, wenn er das verlangen kann und verlangen will, vom Vorkaufsberechtigten das mitzukaufen, dann haben wir da ja auch einen Fall, in dem das so wäre. Ja, okay, also das war jetzt die dritte Fallgruppe. Nochmal zur Erinnerung, also wir haben einen Mieter, der mietet eine Wohnung und verkauft wird jetzt aber die Wohnung und eine Garage, die der Mieter nicht gemietet hat. Da haben wir diese beiden Unterscheidungen, was ist, wenn es separat in Wohnungs- und Teileigentum aufgeteilt ist, was ist, wenn es gemeinsam eine Sondereigentumseinheit bildet. Und auf der Basis kommen wir jetzt sozusagen zurück zu unserem Ausgangsfall, den ich am Anfang geschildert habe. Also wir haben so eine Art kreuzweisen Verkauf. Wir haben den A, der mietet Wohnung A und Garage A und wir haben den B, der mietet Wohnung B und Garage B und der Eigentümer will jetzt aus welchen Gründen auch immer an den Investor Pakete verkaufen in der Art, dass der Investor, also der eine Investor ja, kauft die Wohnung A und die Garage B und der andere Investor kauft die Wohnung B und die Garage A und jetzt ist eben die Frage aus Sicht des Mieters A, ja, was passiert denn jetzt? Also wenn ich jetzt mein Vorkaufsrecht ausübe, kriege ich jetzt dann die Garage B oder kriege ich die Garage A oder kriege ich gar keine Garage? Also wie geht man damit um?
Und auch für den B kriegt er vielleicht seine
Garage. Ja, genau, für den B ist es ja auch ganz interessant. Weil wenn der A jetzt nämlich die Garage vom B kaufen kann, hat der B plötzlich einen neuen Vermieter. Das wäre jetzt nicht weiter schlimm, ja. Oder kriegt der B die Garage? Und was passiert, wenn am Ende beide die Garage haben wollen? Ja, okay. Ja. Wir haben es fast geschafft, aber da müssen wir jetzt noch durch. Also den eigentlichen Fall, den wir behandeln wollen, den behandeln wir jetzt noch. Jonas, was wird da vertreten?
Also Ausgangspunkt soll sein, dass das Vorkaufsrecht in dieser Situation nur für den A erstmal entstehen kann. Denn nur für den A sind wir wieder bei dem Ausgangsfall, und dem Tatbestandsmerkmal des 577 Veräußerung von vermietetem Wohnraum. Der B hat zwar einen einheitlichen Mietvertrag über Wohnung und Garage, verkauft wird aus Sicht des B jetzt aber halt nur die Garage und gerade nicht sein Wohnraum.
Ja, also wir schauen uns nur diesen Kauf, wir schauen uns jetzt konkret ja nur diesen einen Kaufvertrag an, des Eigentümers an den Investor, der die Wohnung von dem A kaufen will.
Ja.
Das ist ja unser Bezugspunkt oder das, was wir jetzt betrachten. Okay, ja.
Das ist der Ausgangspunkt. Das heißt, es kann eigentlich nur ein Vorkaufsrecht für A geben. In diesem Fall ist der B scheidet also schon mal am Anfang aus.
Also was der B jedenfalls nicht kaufen kann, ist die Wohnung von A.
Da sind wir uns einig. Nicht, genau.
Okay, klar. Also insbesondere kommt es darauf an, wie weit oder worauf erstreckt sich das Vorkaufsrecht von dem A? Auf seine eigene Garage, die er gemietet hat, oder auf die Garage von B? Ja, okay. Also auf die Garage, die der B gemietet hat. Ja. Mhm.
Genau.
Verstehe.
Weil die wird ja verkauft. Mhm. Und da sind wir jetzt wieder bei der Inkonkurrenz. Und das ist vom ersten Gesichtspunkt, könnte man es ja mit dem Fall vergleichen, den wir vorhin besprochen haben. Und zwar, das war der Fall, A hat eine Wohnung gemietet, verkauft wird die Wohnung und eine andere Garage. Ja. Denn dass der A in seinem Mietvertrag eine andere Garage gemietet hat, ist ja, wenn man nur den Kaufvertrag und dessen Gegenstand betrachtet, erstmal wieder unerheblich, weil es ja gerade nicht die Garage ist, die verkauft wird, die der A gemietet hat, sondern er hat durch Zufall erstmal eine andere, also einen unabhängigen Mietvertrag oder einen Teil seines Mietvertrages bezieht sich noch auf einen anderen Gegenstand, nämlich auf die Garage, die jetzt aber gerade nicht deckungsgleich ist mit unserem Kaufgegenstand. Und da gehen wir jetzt auch erstmal nochmal davon aus, dass hier die Wohnung und die Garage getrennte wohnungsrechtliche Einheiten sind.
Okay, wohnungseigentumsrechtlich getrennt. Also wir haben wieder Wohnungseigentum an den Wohnungen und Teileigentum an den Garagen. So war es ja im Ausgangsfall auch geschildert. Ja. Mhm.
Und da könnte man jetzt sagen, okay, wir haben diesen Fall ja besprochen. Das ist quasi die Paketlösung. Also 467 könnte man darüber nachdenken, zu sagen, ja, da kann der Mieter erstmal selbst nicht ausüben, aber der Vermieter bzw. Veräußerer kann das Erstreckungsverlangen fordern, wenn die Voraussetzungen dafür vorliegen. Aber jetzt haben wir halt da tatsächlich den Unterschied und der ist dann für die herrschende Literaturansicht und auch dann unsere Ansicht schon entscheidend, dass der Mieter hier ja als Teil seines Mietvertrags schon eine Garage hat.
Also es ist nicht so, dass er gar keine Garage mietet, sondern er mietet ja eine. Ne?
Genau,
eine
nur die falsche, wenn man so
will. Okay, ja.
Und deswegen wird in der Literatur dieser Sonderfall ja im Endeffekt als Ausnahme behandelt zu dem Fall, den wir vorher besprochen haben.
Ja.
Und zwar so, dass sich das Vorkaufsrecht doch auf die mitverkaufte Garage erstreckt. Und da waren wir jetzt, wir haben ja vorhin bei der Paketlösung gesagt, die Erstreckung ist eigentlich dogmatisch nicht so überzeugend. Deswegen wird das auch als pragmatische Lösung bezeichnet.
Ja, wir haben im Gutachten ausgeführt, dies wird zwar als nicht dogmatisch zwingend, aber pragmatische Lösung bezeichnet. Also nicht von uns, sondern von den Kommentarstellen, die das dann eben so vertreten. Aber das würde jetzt, wenn wir es mal zu Ende denken, dann bedeuten, okay, der A, wenn der jetzt sein Vorkaufsrecht ausübt, der kriegt dann seine Wohnung A, die er auch gemietet hat, und die Garage B.
Und die Garage B, das ist natürlich insofern für A nicht der Idealzustand, weil ja diese Garage B immer noch an B vermietet ist. Und da kommt die BGH-Entscheidung zum Tragen, die du am Anfang angesprochen hast.
Der kann jetzt den B nicht einfach
rausschmeißen.
Ne? Also der hängt ja dann sozusagen hinsichtlich des B da in einem einheitlichen Mietverhältnis mit dem Vermieter.
Genau, Kauf bricht nicht Miete. Das heißt, im Verhältnis zu B greift für den A und vor allen Dingen zum Schutz des B ja der 566 BGB. Heißt, der A läuft dann quasi in diesen Mietvertrag oder kommt in diesen Mietvertrag mit hinein, wenn man so will, vom Eigentümer und ihm mit B über Wohnung und Garage B. Dadurch, dass seine Garage von A nicht verkauft wird, hat er natürlich auch immer noch seinen Mietvertragsteil über die Garage.
Ja,
der bleibt ja auch bestehen. Also A ist jetzt nicht insofern, man gibt ihm Steine statt Brot, indem man ihm sagt, du kannst zwar eine Garage kaufen, die darf aber jemand anderes tatsächlich nutzen, weil darum geht es den Leuten ja dann schon. Sie brauchen ja die Garage.
Für das heißt, ihr SKL-Gewinn-Cabrio,
B, die Garage ist B, da kriegt er den B jetzt erstmal nicht raus, weil der B hat weiterhin einen Mietvertrag. Aber A hat auch nicht keine Garage, weil ja sein Mietvertrag über seine Garage A mit dem Eigentümer bestehen bleibt grundsätzlich erstmal. Also
erstmal,
er gewinnt insofern was, als dass er jetzt schon mal Eigentümer einer Garage ist. Und das ist dann am Ende des Tages, weil wir ja über die pragmatische Lösung gesprochen haben, der beste Kompromiss zwischen Rechten des Eigentümers auf freie Aufteilung und freien Verkauf und Schutz des Mieters, der hier ja tatsächlich eine Garage angemietet hat und der dann ja ein Interesse bekundet hat, einen Stellplatz zu brauchen und der vielleicht auch in tatsächlicher sozialer Hinsicht in Ballungsräumen insbesondere einen Stellplatz als wirklich wichtigen Wert der Wohnung auch braucht.
Mhm.
Diese Ansicht ist aber nicht unumstritten.
Ja, ja, es gibt eine ganz, ganz wohl auch stringente oder stringent ausgearbeitete Ansicht von Bär, Beitrag in der NotBZ 2015, Seite 121 fortfolgende. Der formuliert, das finde ich eigentlich eine ganz schöne Klausel, dass er sagt, oder ganz schöne Formulierung, dass er sagt, naja, der 577 BGB, der schützt die Wohnnutzung, aber dieses Mietervorkaufsrecht könne eben keine subjektive Lebensqualitätsgarantie leisten. Also es sagt nicht so, dass immer alles genauso bleiben muss, wie es ist. Also nach dem Motto, nur weil ich einmal eine Garage hatte, muss ich die immer behalten. Das finde ich eigentlich eine ganz nette Formulierung, die ja dann eher dafür sprechen würde, das streng dogmatisch so zu sehen wie die andere Fallgruppe und zu sagen, das Vorkaufsrecht kann sich nicht auf was erstrecken, was ich nicht gemietet hatte. Weil so wäre ja das Ergebnis der herrschenden Literaturansicht. Der kauft dann was, was er vorher nicht gemietet hat.
Wenn man den tatsächlichen Gegenstand betrachtet. Ja, natürlich genau, hatte er vorher eine Garage, aber genau nicht diese.
Genau, nicht diese Garage. Jetzt kann man dann vielleicht wieder so als Wertungsgerichtspunkt sagen, naja, die Garagen schauen ja alle gleich aus und die sind auch alle gleich viel wert und alle gleich gebaut, was sie ja in den allermeisten Fällen auch sein werden. Ja. Aber das ist natürlich auch wieder, macht wieder Abgrenzungsprobleme auf jeden Fall, wann da was gleich ist. Aber das ist in der Tat so ein, also da kommt es dann zum Konflikt, ne? Ob man sagt, hier soll jetzt dann eben der Mieterschutz einen gewissen Vorrang haben und man sagt, naja, also durch diese Überkreuzverkauferei soll ja vielleicht auch wieder der Eigentümer nicht die Möglichkeit haben, das Mietervorkaufsrecht irgendwie auszuhöhlen oder unattraktiv zu machen, indem man den Leuten dann da de facto ihre Garagen wegnimmt. Und auf der anderen Seite halt diese dogmatischen Aspekte, dass man sagt, naja, irgendwie ist es doch Vorkaufsrechts dogmatisch ganz allgemein seltsam, wenn sich mein Vorkaufsrecht auf was jetzt streckt, was nicht Gegenstand des Vorkaufsrechts ist eigentlich, ne? Gibt es wiederum beim 467 Satz 2, da haben wir das ja, ne, dass ich dieses Erschreckungsverlangen stellen kann, also ist jetzt nicht völlig ausgeschlossen, aber dieses Erschreckungsverlangen von Verkäuferseite ist ja was anderes als ein Erstreckungsrecht oder ein Ausweitungsrecht oder eine aus sich herausgehende Ausweitung des Vorkaufsrechts eben auf, ohne dass das verlangt wird vom Verkäufer.
Richtig, du hast es ja auch schon in der Hinsicht gut dargestellt, dass es unterschiedlichen Interessen dient. Das Erstreckungsverlangen ist ein Interesse des Veräußerers. Hier sind wir bei einem Interesse des Vorkaufsberechtigten, des Erwerbers, mehr zu erwerben, als ihm eigentlich von der Grundidee vermieteter Wohnraum zusteht. Aber jetzt sind auch die Argumente, die wir so ein bisschen die uns dazu bewogen haben, dieser zuerst genannten vorherrschenden Literaturansicht hier zu folgen, ganz gut rausgekommen. Einerseits ist zwar die dogmatische Stringenz auf jeden Fall gegeben, dieser zweiten Ansicht, aber das Mietervorkaufsrecht ist halt ein sozial geprägtes Vorkaufsrecht.
Ja,
und
dient bestimmten sozialen Zwecken, ja, richtig. Ja.
Das ist ja in der Auslegung nicht völlig von der Hand zu weisen. Zumindest können wir uns, wie du am Anfang gut gesagt hast, sehr gut vorstellen, dass das in den Gerichten auf jeden Fall in die Auslegung mit einbezogen wird.
Ja, und also ja, um Gottes Willen, nicht falsch verstehen, natürlich auch nein, irgendwie dogmatisch vertretbar, ja. Also gar nicht. Aber hier gibt es, finde ich, so ein bisschen so zwei Ebenen. Man kann so dogmatisch am Wortlaut des Gesetzes arbeiten und sagen, so, was habe ich hier für Möglichkeiten, Wortlaut und Systematik und Telos und Historie und so weiter, also die üblichen Auslegungskriterien, und sich sozusagen noch den gewissermaßen rechtspolitischen Überbau des Ganzen überlegen. Und die Frage ist vielleicht, wie viel Raum gibt man diesem rechtspolitischen Überbau bei der Ergebnisfindung in so einem Fall.
Ja. Der spielt ja auch durchaus dann in der Dogmatik, in der theologischen Auslegung eine Rolle.
Das ist das Einfallstor, aber die Frage ist dann, wie weit es da geht. Ich habe so ein bisschen Sorge, da hätten wir uns vielleicht intensiver vorbereiten müssen, dass der ein oder andere Methodenlehre-Experte uns jetzt böse E-Mails schreibt, aber nehmen Sie es mit Humor und seien Sie vielleicht an der Stelle, oder nehmen Sie sportlich, sagen wir es mal so, und seien Sie an der Stelle weihnachtlich gnädig mit uns, bevor Sie jetzt wütend in die Tasten tippen. Die Lage der, also die Meinungen, wie sie in der Literatur so vertreten werden, wie auch wir sie hier im Report vertreten haben, die haben uns ja nicht ausgedacht, sondern die stehen ja auch andernorts. Okay, das heißt, wir würden jetzt sagen, im Zweifel wäre hier davon auszugehen, auch natürlich schadet nie Gebot des sichersten Weges, dass wir dem Mieter ein Vorkaufsrecht zugestehen würden aus 577 BGB, das sich erstreckt auf diese mitverkaufte Garage B, auch wenn der Mieter A die Garage B nie gemietet hat. Das wäre das Ergebnis unserer Prüfung.
Genau, und das ist ja auch insofern, um da nochmal eine kurze Idee anzubringen, was dafür spricht. Wir haben ja jetzt hier insbesondere die Situation, dass wir vergleichbare Garagen haben. Mhm. Das heißt, der Eigentümer wird jetzt auch nicht übermäßig in seinen ursprünglichen Plänen eingeschränkt. Mhm. In dem Sinne, weil er auch etwas quasi Gleichbares, eine vergleichbare Garage aufteilen konnte oder zusammenzuordnen konnte und diese in dem Sinne zu verwerten. Und der Mieter bekommt natürlich das, was er schon gemietet hat, nochmal tatsächlich dann zum Eigentum. Mhm. Und diesen Erwerb von Nebenräumen, das ist ja etwas, was in der Rechtsprechung auch schon anerkannt ist, das ist ja dann hier die Garage als Nebenraum schon auch praxisnah.
Ja, klar, da gibt es ja Rechtsprechung zu dieser Frage, das stimmt, ja. Ja, okay. Also Jonas, ganz herzlichen Dank auch für die Einarbeitung in dieses Gutachten. Auch nochmal beste Grüße an den Kollegen, der es verfasst hat. Also macht immer noch Freude, das zu lesen. Sehr, sehr klar in der Sprache, kommt zu sehr gut begründeten Ergebnissen. Also ich kann auch nur die Schriftfassung empfehlen, liebe Hörerinnen und Hörer. Sie können ja den D&I-Report, jedenfalls die Gutachten, die im D&I-Report veröffentlicht wurden, auch von überall über unsere Homepage abrufen. Da gibt es ja ein Feld, D&I-Report. Wir haben jetzt auch zu etwas besseren Auffindbarkeit bei den letzten Jahrgängen Gesamtfassungen eingestellt, sodass ihr also wirklich den gesamten Jahrgang durchsuchen könnt. Das ist manchmal ein bisschen einfacher, wenn man das mit der Seitenzahl sucht. Hier im Jahrgang 2021 wäre es jetzt das Heft 23 auf den Seiten 177 fortfolgende. Da beginnt dieses Gutachten. Das wäre es für uns für dieses Jahr schon fast gewesen. Wir haben noch eine kleine Überraschungsfolge, die kommt in den Weihnachtsferien und dann nehmen wir uns heraus, eine kleine Winterpause einzulegen. Geplant ist, die nächste Folge zu veröffentlichen am 13. Januar. Bis dahin sind wir off-air. Wir hoffen, Sie haben in der Zeit genug anderes zu hören oder hören Sie vielleicht alte Folgen an, wenn Sie da noch was nachzuhören haben. Wir danken uns sehr für die Treue in diesem Jahr. Es hat ja doch auch unser Spotify Wrapped gezeigt, wie viele Hörerinnen und Hörer wir haben. Das macht schon große Freude und wir hoffen, Sie haben auch beim Hören ähnlich viel Freude wie wir beim Produzieren. Besten Dank, Jonas, fürs Mitmachen und dann bei der Gelegenheit auch dir ein frohes Fest.
Danke, dass ich da sein durfte und allen ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Start ins neue Jahr.